Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Our Minds Persönlichkeitspsychologie. Das ist also die angekündigte Klausurenfolge, das Klausuren-Special. Was ist die Vorgehensweise? Ich habe mir angeschaut, beziehungsweise gab es ja auch schon bei Study Drive ein Dokument, in dem stand, ja, wo die Schwerpunkte in der letzten M7-Klausur lagen, auf welchen Themen. Und ich habe mir dann gedacht, dass ich besonders diese Themen nochmal ein bisschen hervorheben werde. Natürlich verfolgend auf der Annahme, dass das in der nächsten Klausur wieder so sein wird, was natürlich ja nicht garantiert ist. Aber ich denke schon, dass es, wenn man sich den Stoff anschaut, so ein paar Themen gibt, die wahrscheinlich schon wichtiger sind. Einfach deshalb, weil sie auch mehr Raum einnehmen in der Literatur. Generell sind es aber auch Themen, die ja, die Persönlichkeitspsychologie auch einfach ausmachen, würde ich sagen. Insofern gibt es natürlich oder gab es Fragen zum Bedeutungsüberschuss, zu idiotetisch und ideografisch und nomothetisch, sorry, zu inhaltlichen Konzepten, zur Frage der Geschlechterunterschiede zum Beispiel, auch IQ-Geschichte, Psychodiagnostik, Gütekriterien, diese Daten nach Pavlik, der diagnostische Prozess, die Frage, wie man die Validität bei Online-Verfahren verbessern kann, diese Dinge. Da gab es vereinzelt Fragen zu. Deshalb würde das jetzt nicht viel Sinn ergeben, meiner Meinung nach, da nochmal auf alles einzugehen. Dann kann ich quasi nochmal alle Folgen zusammenfassen, sondern eben darauf einzugehen, was so der Schwerpunkt war in der Literatur, was vielleicht auch von außen am spannendsten sein könnte, wenn es eben um die Persönlichkeitspsychologie geht. Und das ist natürlich einerseits, oder sind statistische Aspekte, gut, die sind für außen wahrscheinlich nicht so wahnsinnig spannend, aber die werden in der Klausur, denke ich, schon eine ziemlich wichtige Rolle spielen, noch einfach, weil sie uns damit aufs Glatteis führen möchten, würde ich jetzt mal ganz töricht behaupten. Natürlich wird die Kurseinheit 3 ein Thema sein. Das kann man natürlich ein bisschen besser komprimieren, weil es nicht zu viel ist im Vergleich zu den anderen Kurseinheiten. Viel ist es natürlich trotzdem. Aber auch da soll nochmal der Fokus liegen, auch auf der Kurseinheit 3. Und dann geht es natürlich um, ja, den Kern, würde ich mal so ein bisschen sagen, der Persönlichkeitspsychologie, vor allem um Persönlichkeitsdimensionen und Struktur, vor allem auch um diese ganzen Theorien und um die verschiedenen Pioniere, die da dahinter standen, vor allem eben auch der gute Eysenck, der natürlich einen zentralen Part gespielt hat. Kann sein, dass ich das auf 2 Folgen aufteilen werde, dann wären es auch immerhin 10. Ich bin nicht so der Fan von ungeraden Zahlen, also es wäre dann Folge 10. Das ist jetzt hier Folge 9. Ja, speaking of Folge 9, ich würde dann auch mal gleich starten. Wie gesagt, Thema Persönlichkeitsdimensionen und Struktur. Und ich denke, das Fünf-Faktoren-Modell der Persönlichkeit, da sind wir uns alle einig, das wird wohl in einer Art und Weise eine Rolle spielen. Big Five oder eben auch Ocean genannt. Was ist wichtig daran? Ich denke, wichtig daran ist die Tatsache, dass das Ganze auf den sogenannten lexikalischen Ansatz beziehungsweise unter der Annahme der Sedimentationshypothese entwickelt wurde. Das heißt, man hat eben geschaut, welche Persönlichkeitsmerkmale gibt es in unserer Alltagssprache, welche Merkmale werden von Adjektiven wiedergespiegelt. Und dann gab es eine faktorenanalytische Zusammenfassung der Beschreibungsdimensionen aus der Sprache. Der Begriff Big Five geht eigentlich auf Goldberg zurück. Und das Ganze hat natürlich auch einen evolutionspsychologischen Hintergrund. Also man hat die Annahme verfolgt, dass die wichtigsten Persönlichkeitsmerkmale natürlich auch zum Überleben und zur Fortpflanzung beitragen. Also zum Beispiel, wenn es um sowas geht wie Kampfbereitschaft, Kooperation, Attraktivität und Fitness. Zu diesen wichtigen evolutiven Begriffen können die Big Five natürlich auch was beitragen. Die Big Five können mit verschiedenen Dingen natürlich auch gemessen werden. Neo PRI, R und NeoFFI sind da so die gängigsten Instrumente, aber es gibt auch alternative Inventare wie BFI, TIPI, IPIP oder das ZKPQ von Zuckermann zum Beispiel. Das Hexaco-Persönlichkeitsmodell, auch sehr beliebt natürlich, auch das wurde nach dem lexikalischen Ansatz gegründet. Geht auf Lee zurück, ist ein sechsfaktorielles Modell, das heißt, es ist eigentlich auch sehr mit dem Big Five Modell verwandt, nur wurde da noch eine Dimension hinzugefügt und das ist Ehrlichkeit, Bescheidenheit. Also Honesty, Humility heißt das im Englischen, ansonsten mit dabei Emotional Stability als Gegenpol zu Neurotizismus, Extraversion, wie eben auch schon bei den Big Five, Verträglichkeit, Agreeableness, Consciousness, also Gewissenhaftigkeit und Openness to Experience. Dann war ein großer Fokus in der letzten Klausur jedenfalls auch auf Typologien, obwohl das eigentlich, wenn man das jetzt auf die heutige Psychologie bezieht, gar nicht so wichtig ist, meiner Meinung nach zumindest. Es geht nämlich zum Beispiel um die Temperamentstypologien, also Persönlichkeit im Sinne von Merkmalen wie Temperament, Motivation, emotionalem und sozialem Verhalten, nicht sowas wie Leistung oder Intelligenz. Und da gab es auch verschiedene Vertreter natürlich, die verschiedene Annahmen eben gehabt haben. Hippokrates zum Beispiel mit seiner Lehre der vier Körpersäfte, unabhängige Typen sind das. Da gibt es ja die Sanguiniker und Blut, die Phlegmatiker und Schleim, die Choleriker, gelbe Galle und die Melancholiker, schwarze Galle. Ja, dann gibt es natürlich auch verschiedene Methoden, um solche Temperamentstypen zu erfassen. Eysenck hat die Dimensionen emotionale Stabilität, Labilität und Introversion, Extroversion erstmals auch faktorenanalytisch bestimmt. Bei Howard funktionierte das mit einem Selbstbericht. Der hat dann herausgefunden, durch den Selbstbericht eben, dass Choleriker ärgerlicher sind, Sanguiniker optimistischer, Phlegmatiker weniger ängstlich und Melancholiker ängstlicher. Caspi hat Studien über den Entwicklungsverlauf geführt und hat da fünf Temperamentstypen bei Dreijährigen ausgemacht, nämlich unkontrolliert, gehemmt, zuversichtlich, reserviert und gut angepasst. Das erlaubt eine gute Vorhersagekraft durch die frühe behavioral definierte Temperamentstypologie. Also auch Caspi hat da eine Rolle gespielt in der letzten Klausur, das so ein bisschen zur Typologie, beziehungsweise zur Temperaments Typologie. Es gibt ja auch noch die Konstitutionstypologie. Da spielen die Namen Aristoteles und Kretschmer vor allem eine wichtige Rolle. Aristoteles hat Verhaltensunterschiede aufgrund von körperlichen Merkmalen definiert, also zum Beispiel durch Gesichtsformen oder Tiergesichter hat er da Ähnlichkeiten entdeckt und gesehen. Kretschmer hatte hingegen eine Totaltypologie verfolgt, das heißt Verhaltensunterschiede aufgrund von Persönlichkeit und körperlichen Merkmalen. Der Ursprung war also Habitus apoplecticus versus Habitus phthisicus. Da gibt es dann auch verschiedene Persönlichkeitstypen, die von Kretschmer eben definiert wurden. Einerseits den pyknischen Typen, depressionsneigend, laut ihm kurzer gewölbter Rumpf, kurze Extremitäten, massiver Hals und dickes Gesicht. Leptosom hingegen sei mit Schizophrenie assoziiert, schlanker Rumpf und Extremitäten, schmales Gesicht und hager. Athletisch, Epilepsie, trapezförmiger Rumpf, kräftiges Knochen- und Muskelrelief, derbes, konturenreiches Gesicht. Und auch dann drei Temperamente, die von Kretschmer ausgehen, nämlich Zyklotym, Schizotym und viskös. Zyklotym bezeichnet er gesellige, witzige, lebhafte Menschen, Schizotym ungesellig, still, empfindlich, viskös, schwer bewegliche Affektivität, Sturheit und stereotype Handlungsabläufe. Das sind so die ja, Grund- oder Eckpfeiler, wenn es um Kretschmer und die Konstitutionstypologie geht. Natürlich gab es da auch Kritik am Verfahren, dass eben die Objektivität zum Beispiel fehle. Dann war Kettle noch wichtig. Der war jetzt gar nicht so wichtig in den Klausuren, deshalb werde ich ihn jetzt hier an der Stelle mal ein bisschen ditchen und gleich weitermachen mit Eysenck und der Persönlichkeitstheorie von Eysenck. Allgemeine Kennzeichen der Theorie sind, dass das durchaus Einflüsse gab durch die Temperamentstypologien, auch durch die Konstitutionstypologien. Nach Kretschmer wurde das Ganze beeinflusst. Wie gesagt, Eysenck hat faktoranalytisch erforscht und geforscht. Der Forschungsansatz ist eher psychometrisch, experimentell und hypothetiko-deduktiv. Also man schlussfolgert vom Allgemeinen auf das Spezielle. Von Eysenck ging dann ja auch das sogenannte Penn-System aus, also die Giant Three, auch Drei-Faktoren-Modelle genannt. Die drei Typen Psychotizismus, Extraversion und Neurotizismus sind da auf dem obersten Niveau. Der Unterschied zu Kettle, diese Typen sind definitiv angelegt. Es gab da Verhaltensbeurteilungen von über 700 neurotischen Soldaten. Und diese ja, Dimensionen Neurotizismus und Extraversion und Introversion gehen eben auf Eysenck zurück. Zur Extraversion ist zu sagen, dass nicht jeder Extravertierte die ja, die Eigenschaften in gleicher Ausprägung aufweist und die Eigenschaften, die mit Extraversion so verbunden sind, das ist sowas wie gesellig, sorgenlos, lebhaft, aktiv, dominant, ungestüm, kühn, reizsuchend, bestimmt. Das ging eben, wie gesagt, von Eysenck und Eysenck aus. Der psychologische Kern von Extraversion, da gibt es verschiedene Auffassungen. Die Soziabilität zum Beispiel, Freude an sozialen Kontakten, eine Belohnungssensitivität, also die Stärke der Motivation, die durch Anreize hervorgehoben oder hervorgerufen wird, auch der Auslöser für positive Gefühle, Tatendrang, Selbstwirksamkeit. Das ist so der psychologische Kern der Extraversion. Neurotizismus ist eher assoziiert mit negativen Gefühlen, stärkere Stressreaktionen, mehr Alltagsprobleme und aber auch ein Schutzfaktor vor Gefahren. Psychotizismus ist ein Kontinuum von angepasstem bis zu kriminellem Verhalten, auch psychopathisches Verhalten bis hin zu psychotischen Erkrankungen, sogar Realitätsverlust und so weiter. Bei normalen Personen, in Anführungszeichen, meint man damit eher ein unsozialisiertes, ungewöhnliches, wenig kontrolliertes Verhalten. Das also zu den Big oder zu den Giant Three mit diesen wichtigen Dimensionen eben, wie gesagt, PEN, Psychotizismus, Extraversion und Neurotizismus. Kann auch natürlich verschieden angewandt werden. Auch da gibt es verschiedene Messinstrumente, die ich jetzt auch nicht nochmal alle aufzählen werde. Unter anderem eben MMQ, MPI, EPI und so weiter. Wird in der Kriminalität angewandt, wird auch angewandt, wenn es um Nationen geht oder auch wenn es um Einstellungen zu Politik, Sexualität oder Rauchen zum Beispiel geht, hat man das angewandt und eben untersucht. Zu 5-Faktoren-Modell nochmal der Persönlichkeit. Ja, da gibt es auch, wie gesagt, diverse Fragebögen, eben unter anderem den NeoPIR, der ist am bekanntesten. Wurde aber auch kritisiert, unter anderem wegen der Anzahl der bedeutsamen Faktoren. Da gab es die Forderung nach weiteren Faktoren, unter anderem. Auch bezüglich der hierarchischen Ordnung gab es Kritik, weil das einzige hierarchische Modell von Costa und McRae stammt. Und das FFM hat eben auch keine theoretische Verankerung. Und da wurde eine Theorie erst im Nachhinein entwickelt. Dann waren die biologischen Grundlagen und auch Korrelate der Persönlichkeit noch recht relevant und sind auch für die Persönlichkeitspsychologie auch relevant, würde ich mal behaupten. Auch da spielt Eysenck wieder eine Rolle, der eben auch dann Extraversion, Neurotizismus und Psychotizismus als breite Konstrukte erklärt hat. Abhängigkeit dann auch von der Funktionsweise von Hirnsystemen. Gray unter anderem macht sie ja mit seiner BIS-BAS-Theorie auf sich aufmerksam. Da werden wir dann noch ein bisschen drauf eingehen. Da geht es ja um dieses Verhaltenshemm, Verhaltensannäherungssystem und um das Kampf-Flucht-Erstarrungssystem. Und Kloninger mit seinem biologischen System war dann ja auch noch relevant. Ja, Eysenck, wie gesagt, PEN-Theorie ist ein Beschreibungssystem der Persönlichkeit. Es unterscheidet sich von anderen Persönlichkeitssystemen durch eine naturwissenschaftliche kausale Erklärung für Persönlichkeitsunterschiede. Er hat da eben physiologische Gegebenheiten des Gehirns als Ursache gesehen für diese drei Eigenschaften: Extraversion, Neurotizismus, Psychotizismus. Das wurde dann auch experimentell überprüft. Die biologische Basis der Extraversion ist das sogenannte ARAS, das aufsteigende retikuläre Aktivierungssystem. Ein nur schwer definierbares funktionelles System, welches vom Hirnstamm aufsteigend in höher gelegene Regionen des Gehirns zieht, in den Kortex zum Beispiel. Der neurale Input entstammt aus dem limbischen System und auch aus anderen Sinneskanälen. Das ARAS ist als unspezifisches System an der Regulation von Aufmerksamkeit und Wachheit beteiligt. Also das ARAS-System gilt als neuronales Substrat für Extraversion. Gibt dann auch die Extraversionshypothese, die die Extraversion erklären soll. Die unterliegt der Annahme, dass es genetisch bedingte Unterschiede in der tonischen kortikalen Aktivität und auch der phasischen Aktivierbarkeit des ARAs gibt. Also kortikale Aktivität, damit meint man Erregung oder Arousal. Und mit der phasischen Aktivierbarkeit ist dann zum Beispiel die Erregbarkeit eben gemeint. Also Extrovertierte empfinden zum Beispiel ein mittleres Erregungsniveau als angenehm, Introvertierte hingegen ein geringes. Ja, also ein unterempfindliches, hypoaktives oder hyposensitives ARAS führt zu Extraversion. Das wird dann kompensiert durch die Suche nach intensiven Stimuli, damit da ein mittleres Niveau erreicht wird. Ein überempfindliches, hyperaktives ARAS führt eher zu Introversion. Übererregung wird dann durch starke Stimuli eher vermieden, indem man stille und ruhe Aktivitäten sucht. Das ist also so ein bisschen die biologische Grundlage der Extraversion. Wie gesagt, hier ist das ARAS halt ganz entscheidend und wichtig. Gibt dann auch noch ein Drogenpostulat, das sich auf allgemeine pharmakologische Substanzen bezieht. Das behauptet wiederum, dass die Position einer Person auf der EI-Dimension, also Extraversion, Introversion-Dimension, kurzfristig verschoben werden kann, indem man da pharmakologische Substanzen gibt, die dann eine Erhöhung oder Erniedrigung des kortikalen Arousals erzielen. Dieses Drogenpostulat wurde aber nicht bestätigt. Ja, biologische Basis von N und P würde ich hier auch mal weglassen, könnte aber auch wichtig sein. Auch da gibt es ja eine Neurotizismus-Hypothese und eine Psychotizismus- bzw. eine Kontinuitätshypothese. In den letzten Klausuren, glaube ich, hat sich es ein bisschen auf die biologische Basis von Extraversion bezogen, könnte jetzt natürlich auch mit Neurotizismus wieder in Verbindung gebracht werden. Beim Neurotizismus gilt ja das limbische System als Substrat für emotionale Prozesse. Da geht eine hohe Reagibilität, also eine emotionale Labilität mit einer erhöhten Aktivation einher. Und beim Psychotizismus, wie gesagt, gibt es die Kontinuitätshypothese, also die Annahme, dass der Übergang von einer normalen Persönlichkeit zu einer psychotisch gestörten Person fließend ist. Das ist vielleicht so das Wichtigste in Kürze zusammengefasst. Dann zur angesprochenen BIS- und BAS-Theorie der Persönlichkeit von Gray, die ja auch Reinforcement Sensitivity-Theorie genannt wird.
Also die BIS-Theorie der Persönlichkeit, also der gute Gray mit AY, war sich mit Ising einig, dass die Persönlichkeitsunterschiede auf individuellen Unterschieden in den Hirnsystemen zurückgeführt werden können, auch wenn man sich einig über den dreifaktoriellen Raum. Zusätzlich hat er dann noch eine unterschiedliche Sensitivität für Hinweisreize auf Belohnung und Bestrafung gesehen. Er hat vom Ising gefordert in Bezug auf das PEN-System, dass da auch nicht statistische Argumente, sorry, einbezogen werden sollen. Und er hat an der Unabhängigkeit von E und N, also Extraversion und Neurotizismus, gezweifelt. Er hat noch zwei weitere Dimensionen vorgeschlagen, nämlich einmal Ängstlichkeit und Impulsivität, Psychotizismus. Beide weisen Beziehungen zu EI bzw. N auf. Bei Ängstlichkeit gibt es eine positive Korrelation mit N, eine geringere negative Korrelation mit EI. Entspricht dann einer 30-Grad-Rotation des N Richtung Introversion. So hatte das, wie gesagt, gesehen. Das war ja diese Skizze, wo Ängstlichkeit unter anderem da einfach in diesem Kreuz platziert wurde, Ängstlichkeit zusammen mit Impulsivität, dann in diesem PEN-System mit den Ising'schen Dimensionen, Extraversion, Psychotizismus und Neurotizismus. Weiß ich auch nicht, ob das so wahnsinnig wichtig ist. Wie gesagt, ich glaube, man sollte wissen, dass es diese Vorschläge gab, dass man diese zwei Eigenschaften und Dimensionen noch hinzufügt und dass die eben auch da eine Beziehung haben zu diesen PEN-Begriffen, dass es da eben auch Korrelationen gibt, laut Gray. Was eigentlich wichtig ist, das sind die schon besagten drei fundamentalen Hirnsysteme für Belohnung und Bestrafung, drei Dimensionen eben, BAS, BIS und das FFS. BAS, Behavioral Approach System, da geht es um konditionierte Signale für Belohnung und Nichtbelohnung, also positive bzw. negative Verstärkung. ist ein Verhaltensannäherungssystem. Also Annäherungsverhalten und aktives Vermeidungsverhalten sind da relevant. Bei Annäherungsverhalten kommt es zu einer erhöhten autonomen Erregung, also Hoffnung, Erleichterung, High wäre da zu nennen. Die neuroanatomische Grundlage liegt in den Basalganglien und es gibt Verbindungen zum Cortex und auch dopaminerge Projektionen. BIS, Behavioral Inhibition System, konditionierte Signale für Bestrafung und Nichtbelohnung, also ein Verhaltenshemmsystem, auch bei neuen Reizen, das durch Anxiolytika gedämpft werden kann. Bei Hemmung kommt es zu einer erhöhten autonomen Erregung, Aufmerksamkeit auf bedrohende Reize, ist mit Ängstlichkeit letztlich auch assoziiert und hat die neuroanatomische Grundlage im septohippocampalen System und es gibt serotonerge Projektionen. Und zu guter Letzt FFS, Fight Flight System. Es geht um unkonditionierte Signale für Bestrafung und Nichtbelohnung, also ein Kampf-Flucht-Erstarrungssystem. Das wird unterstützt durch eine erhöhte autonome Erregung, bei Panik zum Beispiel, also kann auch nicht durch Anxiolytika bedämpft werden und hat seine neuronale Basis im medialen Hypothalamus. Ja, also die Persönlichkeit im Sinne der Ängstlichkeit und Impulsivität spiegelt sich wieder in der Sensitivität des BIS bzw. BAS. Der Psychotizismus spiegelt sich dann wieder im FFS laut Gray. Natürlich wirkt sich das dann auch wieder, also sowas wie Ängstlichkeit und Impulsivität wirkt sich dann auch wieder aus auf die Persönlichkeit natürlich und wird bedingt durch die Kapazität des BAS bzw. BIS. Ängstlichkeit ist logischerweise bedingt durch die Kapazität des BIS. Impulsivität ist bedingt durch Kapazität des BAS. So viel dazu in Kürze zu Gray und seiner Annahme. Diese Theorie wurde dann auch nochmal revidiert. Auch das ist, glaube ich, nicht unwichtig. Bestrafung und Belohnung aktivieren zwei komplementäre Systeme. Dann war nämlich vom FFFS die Rede, vom Fight, Flight, Freezing System und vom BAS. Das FFFS reagiert nach dieser revidierten Theorie auf konditionierte und unkonditionierte Reize für Bestrafung, also aversiv. Das BAS reagiert auf alle konditionierten und unkonditionierten Reize für Belohnung. Neu daran ist also, dass die Reize das FFFS und das BAS simultan, also gleichzeitig, aktivieren. Das BIS, das gibt es immer noch, lässt sich aber nicht durch Bestrafung direkt aktivieren. Das BIS ist eher so ein Mittler und registriert die Aktivitäten des FFFS und des BAS. Also die Aktivitäten von Vermeidungs- und Annäherungsverhalten, das führt dann zu einem Konflikt, das ist ja jetzt ja simultan der Fall und wird simultan auch aktiviert, FFFS und BAS und deshalb ist dann der oder das BIS eher so ein Konfliktdetektor. BIS hemmt also beide Verhaltensweisen und so wurde dann diese Theorie ein bisschen revidiert. Für die menschliche Persönlichkeit muss sich diese Theorie allerdings noch bewähren. Also eine erhöhte autonome Erregung führt dann natürlich auch zu Angst und zu Vermeidungsverhalten. Diese neue Reinforcement Sensitivity Theory integriert dann eben auch neurophysiologische, neurochemische und behaviorale Daten, die man in der tierexperimentellen Forschung gesammelt hat. Wie gesagt, bei Menschen muss sich das noch bewähren. Bisschen anderes Thema, Kloninger, wie gesagt, war ja auch hier ein wichtiger Vertreter mit seiner biosozialen Persönlichkeitstheorie, was wiederum eine Weiterentwicklung der Gration-Theorie darstellte. Da gibt es laut Kloninger drei distinkte biologische Systeme als Grundlage der Persönlichkeit, die auf Neuheit, Gefahr und Belohnung reagieren und dann auch zu einem Annäherungs- oder Vermeidungsverhalten führen. Diese drei biologischen Systeme werden dann auch wieder durch die jeweiligen Neurotransmitter bestimmt. In jüngerer Zeit hat man da auch Persönlichkeitsdimensionen in das System mit aufgenommen, die keine einfache biologische Grundlage mehr haben. Sowas zum Beispiel wie Dimensionen des Selbst. Zu diesen drei fundamentalen Persönlichkeitsmerkmalen er war sich einig über die tridimensionale Persönlichkeitsaufteilung oder über den tridimensionalen Persönlichkeitsraum mit Gray und Isaac. Also Kloninger war sich dann quasi mit ihnen so einig. Es kam zu einer Faktorisierung von Persönlichkeitstests und zu Fragebögen zu Persönlichkeitsstörungen. Er hat hingegen Eysenck's Faktoren und analytische Methoden kritisiert und gefordert, dass man da doch biologische Daten einbeziehen solle. Kloning erfolgte der Annahme, dass das Verhalten aus der Interaktion zwischen Genen und der Umwelt entsteht. Unter anderem hat er da Familienstudien synthetisiert, auch Längsschnittentwicklungsstudien und psychometrische Studien, aber auch neuropharmakologische und neuroanatomische Studien. Ja, diese drei genetisch unabhängigen Hirnsysteme vermitteln, wie gesagt, distinkte Reaktionen auf spezifische Reize. Diese drei Hirnsysteme heißen Novelty Seeking, Harm Avoidance und Reward Dependence. Novelty Seeking ist die Neuheitssuche, also die freudige Erregung bei neuen Belohnungsreizen, zielgerichtete Aktivitäten, um Belohnung zu erlangen oder Monotonie und Bestrafung zu vermeiden. Die biologische Basis, wie gesagt, ist da eben das Behavioral Activation System. Fungiert als Anreizsystem im Mittelhirn und wird durch Dopamin innerviert. Harm Avoidance ist die Schadensvermeidung, also eine Verhaltenshemmung bei aversiven Reizen, Vermeidung von Bestrafung und Nichtbelohnung sowie Vermeidung von neuen Situationen. Die biologische Basis ist das Behavioral Inhibition System, fungiert also als Bestrafungssystem. Ist eng an das BIS nach Gray angelehnt und ist im Mittelhirn durch Serotonin innerviert. Und eben noch die Reward Dependence, die Belohnungsabhängigkeit, das Verhalten, das zu Belohnung und zu sozialer Anerkennung führt. Die biologische Basis ist das Verhaltensfortführungssystem, auch Behavioral Maintenance System genannt. Das ist vom Hypothalamus und limbischen Strukturen bis in den Neokortex durch Noradrenalin innerviert. So viel zu Kloninger und der biosozialen Theorie. Das waren, glaube ich, so die wichtigsten Theorien in dem Zusammenhang. Jetzt kann man sich natürlich auch noch über andere Vertreter unterhalten. Das war jetzt ja auch so ein bisschen biologisch geprägt. Da haben wir natürlich auch noch unseren Freund Sigmund Freud, der auch in der Klausur vorkam. Ich werde jetzt nicht nochmal die ganze Psychoanalyse hier abrocken. Ich glaube, was er so postuliert hat, ist ja auch relativ populär und vor allem dann ja auch nicht immer so ganz empirisch. Von daher auch nicht so ganz vielleicht auch notwendig, hier nochmal alles vorzubeten. Ich denke, was man wissen sollte, ist eben, dass der Mensch als Energiesystem gesehen wurde. Es gibt einerseits physische Energie für die Homöostase und Motorik. Und eben auch psychische Energie für die Wahrnehmung und für das Denken. Dementsprechend eben auch den Energieerhaltungssatz, dass eben physische und psychische Energie nicht so unterschiedlich sind, sondern auch ineinander umgewandelt werden können. Und das ES fungiert da eben als Brücke zwischen der physischen und der psychischen Energie. Es gibt angeborene Triebe laut Freud als Energiespender, den Sexualtrieb, Libido, auch den Todesaggressionstrieb. Das Verhalten ist determiniert. Das ist ja auch eine grundlegende Annahme durch die Triebe eben. Unbewusst ist der, oder das Unbewusst ist der größte Teil des Geistes. Lustprinzip auch ein wichtiger Begriff natürlich. Also der Energieanstieg löst Spannungen aus. Es kommt zum Energieabbau durch Triebbefriedigung oder durch Abreagieren. Strukturelle Konzepte, Es, Ich, Über-Ich, denke ich auch soweit ganz bekannt. Das Es repräsentiert eben das biologische, das angeborene Substrat, die Triebe, folgt dem Lustprinzip, es ist unbewusst. Und das Ich hingegen ist eher so die Exekutive der Persönlichkeit, ist die rationale, logische, problemlösende Komponente und folgt dem Realitätsprinzip. Das Über-Ich hingegen könnte man so als das Gewissen übersetzen und verinnerlicht so die oder beinhaltet die verinnerlichten moralischen Normen, kontrolliert auch das Ich im Konflikt mit dem Es. Ja, bei der Konfliktdynamik ist die Angst wichtig, natürlich aber auch die Abwehrmechanismen. Angst kann man dann nochmal unterscheiden in eine Realangst, in eine neurotische Angst und in eine moralische Angst. Neurotische Angst sind dann eher so unterdrückte Wünsche und Triebe des Es. Da gibt es ja die Kastrationsangst, die Liebesverlustangst und die Objektverlustangst. Die moralische Angst ist dann eher sowas wie Schuld und Scham und ein Ungleichgewicht des Ich mit den Geboten und Verboten des Über-Ich. Wenn ihr also vielleicht nicht lernt,
wenn ihr keinen Bock drauf hat, aber euer Über-Ich sagt, du musst viel lernen, um etwas zu sein, dann habt ihr vielleicht eine moralische Angst. Vielleicht aber auch nicht. Abwehrmechanismen sind jetzt soweit auch bekannt, oder zumindest einige. Die Verdrängung ist da ja so ein bisschen die Königin der Abwehrmechanismen, könnte man sagen. Und dann gibt es ja noch zahlreiche andere. Identifikation, Introjektion, Isolierung, Kompensation, Fantasie, Projektion, Rationalisierung, Regression, Sublimierung, Verleugnung, Verschiebung und so weiter. Und dann auch die psychosexuelle Entwicklung mit der oralen Phase, der analen Phase, der phallischen Phase, Latenzphase und genitalen Phase, wo es dann ja auch zur Fixierung kommen kann. Ja. Das, glaube ich, kann man in der Klausur auch gut nachschlagen. Denke ich nicht, dass man das jetzt alles wissen muss, aber ist natürlich schön, das zu wissen als Allgemeinwissen. Ödipuskomplex in der phallischen Phase und so weiter, auch der Elektrakomplex, auch das sind ja eigentlich ziemlich populäre Begriffe. Ja, die Erweiterungen haben dann, glaube ich, gar keine so große Rolle mehr gespielt. Vielleicht ist es ja diesmal der Fall. Ich, wie gesagt, gehe da immer von der letzten Klausur aus, weil wir wissen ja alle nicht, was uns erwartet. Neoanalyse ist dann ja so die tiefenpsychologische Gegenposition zu Freud, die gegen Freuds Pansexualismus so geht, aber eben auch die Gemeinsamkeit hat, dass die unbewussten Kräfte für das Erleben und Handeln verantwortlich sind. Da gab es ja die analytische Psychologie von Carl Gustav Jung mit seiner Einteilung der Psyche in ein bewusstes Ich, in ein persönliches Unbewusstes und in ein kollektives Unbewusstes. Vier Funktionen der Psyche: Empfindung, Denken, Fühlen und Intuition. Die Individualpsychologie durch Adler. Er sagte ja, dass das menschliche Streben durch den Wunsch nach Überlegenheit motiviert ist. Das sei eben das zentrale Motiv. Das wiederholte Hilflosigkeits- und Ohnmachtsgefühl führt dann zum Minderwertigkeitskomplex, den ja Adler auch populär gemacht hat. Da hat er dann auch die Geburtenfolge als Argumentation angeführt, dass zum Beispiel Erstgeborene eher so einen Drang zur Unabhängigkeit haben, Zweitgeborene einen Minderwertigkeitskomplex, weil sie ja im ständigen Wettbewerb stehen, und Letztgeborene eher Faulheit, weil die Geschwister als unerreichbare Vorbilder angesehen werden. Psychosoziale Entwicklung werde ich jetzt auch nicht nochmal eingehen. Erikson ist ja auch M5-Stuff, hört dazu gerne den Podcast auch zu M5, da ist das ja ein bisschen ausführlicher Thema. Kognitiv-affektiv ist natürlich auch ein Thema, nicht nur die Psychodynamik, sondern auch kognitiv-affektive Einheiten von Persönlichkeit. Jedes Verhalten lässt sich ja durch Lernmechanismen erklären, statt Dispositionen auch. Ist natürlich eine behavioristische Perspektive. Also das Verhalten steht unter der Kontrolle von situativen Umweltreizen. Das Verhalten wird durch operantes oder klassisches Konditionieren gelernt. Da wird eben dieses Dispositionelle eher abgelehnt. Und natürlich spielen auch hier die sozialen Lerntheorien eine Rolle. Rotter, der auch in der Klausur aufgetaucht ist. Also da geht es um die Interaktion zwischen Individuum und Umwelt, die untersucht wird. Die persönlichen Erfahrungen sind wichtig, weil die ja auch das Verhalten beeinflussen, die Zielorientiertheit und eben auch die Verstärkung, die ja dann das Verhalten positiv oder negativ beeinflusst. Rotters Formel enthält zwei Komplexitätsniveaus. Hier ist aber nur das elementare Niveau erwähnt. Also das elementare Komplexitätsniveau besteht eben aus dem Verhaltenspotenzial, aus der Erwartung, aus dem Verstärkungswert und der psychologischen Situation. Also zentral sind eben das Verhaltenspotenzial und die Wahrscheinlichkeit dieses Potenzials und der Verstärkungswert. Wie gesagt, auch Erwartungen sind wichtig bei Rotter, denn Erwartung einer Verstärkung und Verstärkungswert dominieren letztlich auch das Verhalten. Die sind ja multiplikativ miteinander verknüpft. Es gibt spezifische Erwartungen, die nur für spezifische Situationen gelten, und generalisierte Erwartungen, die auch in neuen Situationen gelten. Dann gibt es ja auch diese Kontrollüberzeugungen als generalisierte Erwartungen, Locus of Control, also die Ursachenattribution nach internal und external. Das alles ist ja mit Rotter und der sozialen Lerntheorie assoziiert. Ja, gibt dann ja eine Rogers, eine IE-Skala auch, also Internal-External-Skala und auch zahlreiche Korrelationen wieder. Und dann ging es ein bisschen um zwischenmenschliches Vertrauen, auch um die Unterscheidung zwischen Interpersonal Trust und Misstrauen, beziehungsweise interpersonelles Vertrauen und kann man ihn eher nochmal abgrenzen von Kompetenzvertrauen auch. Dann war das Thema Belohnungsaufschub auch ein Thema von Walter Mischel, ist das ja untersucht worden. Auch das kann man dann, ja, denke ich, ist ja ein kleiner Aspekt natürlich, wird jetzt wahrscheinlich keine eigene Frage zu geben, gehe ich mal schwer von aus. Und genau, das war so ein bisschen das Erste, was ich wichtig fand und euch mit auf den Weg geben wollte und auch mir selbst. Das sind eben so diese Theorien, die so im Vordergrund standen und auch viel Raum eingenommen haben in der Literatur. Das, wie gesagt, hat das hoffentlich nochmal ein bisschen ausführlicher zusammengefasst. Der Rest, wie gesagt, ist eher so ein bisschen detaillierter, geht ein bisschen feiner ins Detail, ist dann vielleicht nicht ganz wichtig, wenn man jetzt nicht mehr viele Tage Zeit hat und irgendwas mit auf den Weg geben, mit auf dem, wie heißt das, wie heißt der Ausdruck, wenn man noch irgendwas mitnehmen möchte in kurzer Zeit, dann ja, lohnt sich das ein bisschen, da vielleicht auf diese Dinge jetzt einzugehen, die ich gerade genannt habe. Würde dann weitergehen auch mit dem Personismus und so weiter. Verhaltensvorhersage durch Eigenschaften, glaube ich, das hat nicht so die große Rolle gespielt in der letzten Klausur. Ja, das sollte also fürs Erste gewesen sein. Wie gesagt, Kloninger war unter anderem Thema, Freud und der Behaviorismus, den sollte man nicht vergessen. Dann auch mit der biosozialen, beziehungsweise mit der Lerntheorie nach Rotter. Und ansonsten haben wir uns natürlich auch Gray angeschaut, die revidierte Theorie, die Hirnsysteme. Ich denke, das sollte man sich auf jeden Fall auch ein bisschen gemerkt haben. Und natürlich, was Eysenck auch beigetragen hat, unter anderem mit FFM, Big Five und so weiter. Ja, insofern mal vielen Dank bis dato und in der nächsten Folge geht es dann um, wie gesagt, statistische Dinge und anschließend dann auch noch um ja, das Thema Interview und Verhaltensbeobachtung, also Kurseinheit 3. Danke fürs Zuhören und ciao, Kakao.